Morgen, liebe Gemeinde hier in Luzern. Ihr kennt mich ja schon langsam, als ich noch klein war, und auch in den vergangenen Jahren durfte ich ab und zu mal hier zur Predigt sein. Und deswegen freue ich mich auf diesen Gottesdienst, den wir zusammen verbringen dürfen. Und vor allem darüber, dass wir dieses Wort, das Wort Gottes, zusammen studieren dürfen, eine Geschichte uns hier anschauen dürfen, auch von einer sehr spannenden Begegnung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr manchmal einfach die Situation nicht versteht. Ihr kommt vielleicht in einen Raum, da sind Leute, die schauen gerade so komisch und ihr versteht das Ganze einfach nicht. Oder ihr sitzt im Unterricht, Matheunterricht, und ihr schaut an die Tafel, an die Wandtafel und denkt einfach, das sind für mich Hieroglyphen. Ähnlich muss es wohl den Jüngern gegangen sein damals. Sie waren gerade in einer Stadt einkaufen gegangen, Jesus hatte nämlich Hunger. Und jetzt kamen sie aus der Stadt heraus. Und als sie da herauskamen, da präsentierte sich ihnen ein Bild, das verstanden sie überhaupt nicht. Denn sie sahen Jesus, und Jesus, der saß da am Brunnen mit einer Frau, ganz alleine. Heute wäre jetzt das nichts Besonderes, das gibt es noch oft, vielleicht nicht am Brunnen, aber sonst. Aber damals, ein Mann und eine Frau, die nicht seine war, alleine im Gespräch, das war ein No-Go, das war Tabu, sowas durfte es nicht geben. Und die Jünger sehen, wie Jesus da mit einer Frau sitzt und denken sich, Jesus, was machst du da, das geht doch nicht. Und als sie näher kamen, da wurden sie noch verwirrter, denn sie sahen, dass diese Frau eine Samariterin war. Die Samariter damals, das waren für die Juden, das war ein unreines Volk, das waren Sünder per se, da kam man am besten nicht zu nahe, da machte man am besten so einen großen Bogen rundherum, um ja nicht in Berührung zu kommen mit so einer Unreinheit, so dachten die Juden. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Wir finden sie in Johannes Kapitel 4. Und das Interessante ist, die Jünger sehen diese Begegnung zwischen Jesus und dieser Samariterin und sie verstehen es überhaupt nicht. Aber sie gehen nicht zu Jesus hin und fragen, Jesus, warum redest du mit deiner Frau und erst noch mit deiner Samariterin? Sondern das, was wir sehen in Johannes 4, Vers 27, ist, dass es heißt, dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit dir? Also die Jünger, sie kommen daher, sehen Jesus mit dieser Frau, schauen sich vielleicht ein bisschen so verdutzt an, vielleicht schämen sie sich ein bisschen, aber keiner der Jünger sagt auch nur ein Wort, sondern alle schweigen einfach still und wollen keine Bemerkung machen. Und die Jünger haben ja Essen eingekauft und als sie dann näher kommen, die Frau, sie verschwindet, sie rennt wieder zurück in die Stadt und Jesus sitzt da am Brunnen und Ellen White beschreibt, wie er sitzt und im Gebet ist, wie er betet. Und ich stelle mir vor, wie die Jünger da kommen und sie haben ja Essen gekauft und sie denken, ja Jesus, sie wollen halt Jesus jetzt nicht stören, oder? Und dann haben sie wahrscheinlich mal das Essen vorbereitet, haben das Essen bereit gemacht, aber Jesus war immer noch im Gebet. Und dann in Vers 31, da lesen wir, wie sich die Jünger doch noch ein Herz gefasst haben und es heißt da, in der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Also eigentlich ist die Situation ja schon ein bisschen paradox. Jetzt haben doch die Jünger, gerade für Jesus, sind extra in die Stadt etwas einkaufen gegangen und jetzt kommen sie zurück und sie fragen Jesus, ja, iss endlich. Und was sagt Jesus? Ja, ich habe etwas zu essen, von dem ihr gar nichts wisst. Eigentlich habe ich schon gegessen, so quasi. Und die Jünger, Sie sind wieder verdutzt, verstehen die Situation wieder nicht. Aber das Interessante ist wieder, sie gehen nicht zu Jesus und fragen ihn, hat dir wohl jemand etwas zu essen gebracht? Sondern das Einzige, was sie tun, sie flüstern einander zu und fragen sich, hat Jesus wohl von jemandem was zu essen gekriegt? Aber sie gehen nicht zu Jesus hin und fragen ihn, Jesus, hat dir etwa die Samariterin was zu essen gebracht? Oder woher hast du Essen? Oder was hast du zu essen? Sondern das Einzige, was sie machen, ist, sie flüstern untereinander. Sie sind eigentlich blind, weil sie diese Situation überhaupt nicht einordnen können. Aber weil sie auch nicht zu Jesus gehen, bleiben sie blind. Sie verstehen es immer noch nicht. Doch Jesus hat Geduld. Und er erkennt das wahrscheinlich auch schon so ein bisschen, dass die Leute das, was er sagt, nicht so verstehen. Im Johannesevangelium hat das fast so ein bisschen Tradition. Wenn wir da die ersten Kapitel anschauen, dann sehen wir immer wieder, dass Jesus, wenn er von geistlichen Dingen redet, dass ihn die Leute überhaupt nicht verstehen. Sei dies zum Beispiel in Kapitel 2. Jesus hat gerade mal den Tempel da ausgeräumt von den Händlern und Geldwechslern. Und dann kommen die Juden zu ihm und fragen ihn, ja Jesus, mit welcher Vollmacht tust du dies? Gib uns ein Zeichen, dass wir glauben, dass du das tun darfst. Und Jesus entgegnete ihnen, reiß diesen Tempel nieder und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und die Juden sagen, was, das geht doch nicht, dieser Tempel wurde in 46 Jahren erbaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Aber sie verstanden nicht, dass Jesus von etwas Geistlichem redete, nämlich von dem Tempel seines Leibes, den er hingeben wird als Opfer und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Oder in Kapitel 3, Nikodemus kommt zu Jesus und sagt, guter Meister, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist, denn niemand kann solche Wunder tun, als nur jemand, der von Gott ist. Und Jesus ist bei Nikodemus sehr direkt und er bricht ihm also sozusagen ins Wort und sagt, weißt du, Nikodemus, wer nicht von Neuem geboren werden, also wird, der kann nicht ins Himmelreich kommen. Und bei Nikodemus bin ich nicht ganz sicher, ob er es nicht verstanden hat oder ob er es nicht verstehen wollte. Jedenfalls sagt er, ja, lieber Jesus, wie soll das denn zugehen? Ich bin ja schon so groß und wie kann ich da wieder in den Leib meiner Mutter zurückkehren? Das geht doch nicht, das hat keinen Platz. Aber Jesus redete nicht von einer wirklichen so Geburt wieder durch die Mutter, sondern von der geistlichen Wiedergeburt, von dem neuen Leben, das durch das Evangelium in einen Mensch hineinkommt. Und so auch die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus bittet sie um Wasser in Kapitel 4 und die Frau ist verdutzt und fragt, warum bittest du eine Frau um Wasser? Und Jesus sagt ihr dann, weißt du, das Wasser, das man aus diesem Brunnen trinkt, wenn man das trinkt, man wird immer wieder durstig werden. Aber von dem Wasser, das ich den Menschen gebe, von dem wird man nie mehr durstig werden. Und die Frau sofort, Herr, gib mir dieses Wasser. Denn sie wollte nicht mehr ständig zu diesem Brunnen hingehen, wo sie von allen Menschen gesehen wird. Und gib mir dieses Wasser, Jesus. Aber Jesus redete nicht von richtigem Wasser, sondern von dem geistlichen Wasser, von der Botschaft des Evangeliums, dass wenn es einen Menschen ergriffen hat, dass es ihn sättigt und den Durst stillt für immer. Und jetzt auch die Jünger. Jesus redet von einer Speise, die er schon bekommen hat, von einer geistlichen Speise, und die Jünger, sie verstehen es nicht. Sie denken, jemand hätte ihm zu essen gebracht. Doch Jesus spricht eigentlich von etwas ganz anderem. Das Schöne ist, trotz dem Unverständnis der Blindheit der Jünger, Jesus hat Geduld mit ihnen. Er kennt eben dass die Menschen ihn irgendwie nicht so richtig verstehen, wenn er von geistlichen Dingen redet. Und so hat er Geduld mit ihnen und erklärt sich ihnen. In Vers 34, da antwortete er ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Irgendwie erinnert mich diese Antwort fast so ein bisschen an diese Situation in der Wüste, als Jesus 40 Tage lang nichts gegessen hatte und dann kommt der Teufel und sagt: Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus den Steinen Brot, dann hast du wieder etwas zu essen. Und was entgegnete Jesus dort dem Teufel? Er sagte: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Oder auch kurze Zeit später in der Bergpredigt hat Jesus den Menschen gesagt: Sorgt euch nicht um das, was ihr essen und trinken sollt, wie ihr euch kleiden sollt, sondern trachtet vielmehr nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und jetzt auch hier, Jesus hat eigentlich Hunger und die Jünger bringen ihm zu essen, aber Jesus sagt: Wisst ihr, ich habe eine geistliche Speise zu essen. Und als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, habe ich gedacht, ich glaube, uns würde es vielleicht auch mal gut tun, aufs Essen zu verzichten, weil wir gerade merken, dass es etwas Wichtigeres zu tun gibt, dass wir gerade geistliche Speise zu uns nehmen müssen. So wie Jesus das damals auch gemacht hat. Wir leben in einer Welt mit so großem Überfluss, also in einem Land, sage ich vielleicht, wo wir alles haben. Wir haben Wohnung, wir haben ein Zuhause, ein warmes Bett, wir haben Essen, wir haben Geld. Und ich glaube, uns würde es auch mal gut tun, aufs Essen zu verzichten. Versteht mich jetzt nicht falsch. Also ich bin nicht der, der kommt und sagt, ja, wir müssen einfach aus Grundsatz schon mal zweimal die Woche fasten. Also das will ich nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir einfach merken, jetzt braucht uns gerade vielleicht ein Mensch. Oder wir müssen gerade beten für eine Sache, weil gerade der Kampf, der große Kampf da ist. So wie damals auch bei Jesus, der wusste, da ist gerade eine große Ernte einzufahren und ich muss beten. Und ich glaube, uns würde es manchmal vielleicht auch gut tun, wenn wir in solchen Situationen auch mal aufs Essen verzichten könnten, um Zeit mit Gott zu verbringen. Jesus damals tat das. Und ich habe mich gefragt, als ich gelesen habe, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Ich habe mir die Frage gestellt, ja, was ist denn der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Was ist der Wille Gottes, das ich tun soll? Das ist doch diese bekannte Frage, die man sich oft stellt, wenn man vielleicht gerade auf Lehrstellensuche ist oder wenn man sich einen Partner fürs Leben sucht oder einen Arbeitswechsel hat. Was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Man könnte darüber eine ganze Predigt machen. Ich möchte nur ganz kurz dieses Thema anschneiden und einen Grundsatz euch weitergeben, der, glaube ich, die Grundlage bildet, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Wenn wir ein paar Seiten weiterblättern in Johannes 6, da redet Jesus auch wieder von dem Willen dessen, der ihn gesandt hat. In Johannes 6, ich lese hier ab Vers 37. Jesus sagt da: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Was ist also der Wille Gottes? Es ist, dass nicht einer, der Jesus annehmen könnte, verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Und wenn man durchs Johannesevangelium hindurchblättert, so sieht man, dass Jesus immer wieder von dem Willen dessen redet, der ihn gesandt hat. Immer wieder kommt dieser Ausspruch vor. Und für mich zeigt das einfach, was für ein Herzensanliegen das bei Jesus war. Er war durchtränkt von diesem Gedanken, dass er jeden Menschen, der ihn annehmen könnte, retten will. Am Morgen, wenn er aufstand, am Tag, wenn er bei den Menschen war, am Abend, wenn er schlafen ging, sein Herz wurde dadurch bewegt, dass er sich fragte, was kann ich tun, damit jeder Mensch, der mich annehmen könnte, gerettet wird. Und ich frage mich, was bewegt unser Herz, wenn wir am Morgen den Wecker hören? Denken wir daran, wie mühsam es ist, wieder aufzustehen, oder schauen wir doch lieber kurz auf unser Smartphone, wer uns jetzt geschrieben hat oder was gerade Neues in der Welt passiert? Oder sind wir auch von diesem Gedanken beseelt, was kann ich tun, damit jeder Mensch, der gerettet werden kann, auch gerettet wird? Für Jesus war dies ein Herzensanliegen. Und das wollte er den Jüngern irgendwie vermitteln. Aber die Jünger verstanden es wahrscheinlich immer noch nicht so ganz. Und deswegen erklärte er sich ihnen noch mehr. In Vers 35 sagt er nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut auf die Felder, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Und ich stelle mir vor, wie Jesus den Jüngern das sagte und wie die Jünger ihre Häupter erhoben und auf die Felder schauten und sich fragten, ja, aber Jesus, die Ernte ist doch noch nicht reif, es sind doch noch 4 Monate, bis die Ernte kommt. Und in derselben Zeit kamen schon die ersten Menschen aus der Stadt zu Jesu Füßen und setzten sich, um seinen Worten zu lauschen. Und die Ernte war vor den Jüngern bereit, aber die Jünger erkannten es nicht, sondern schauten auf die Felder und dachten, Jesus, die Ernte ist doch noch nicht reif. Das geht doch noch 4 Monate. Da sind ja noch nicht mal die Halme, also die Ähren an den Halmen. Und sie erkannten nicht, dass die Ernte vor ihnen bereit lag. Weshalb nicht? Weil sie eben Vorurteile hatten. Weil sie dachten, die Samariter, das sind doch unreine Menschen, die können gar nicht gerettet werden. Was gibt sich Jesus überhaupt mit ihnen ab? Und wisst ihr, wenn ich so in mein Leben zurückschaue, so sehe ich auch, dass ich lange so gedacht habe. Ich habe auch gedacht, ja Jesus, die Ernte ist doch nicht reif. Wen interessiert schon der Glaube heute? Wir haben doch eine Versicherung, wir haben doch Geld, uns geht es doch gut, warum brauchen wir noch Glauben? Und dann erst noch diese adventistischen Theorien da über Prophetie und Endzeiten. Wen interessiert das schon? So habe ich gedacht. Doch dann bin ich Buchevangelist geworden. Und ich bin tatsächlich bei den Menschen gewesen und habe gesehen, dass die Ernte tatsächlich reif ist. Dass da so viele Menschen da sind, die sich einfach nur danach sehnen, endlich verstehen zu können, was der Sinn des Lebens ist, die nur darauf warten, eine Begegnung haben zu können, die sie erbaut, die ihnen Hoffnung gibt, auch über den Tod hinaus, die ein erbauendes Wort brauchen, die ein Gebet hören möchten. Da gibt es so viele Menschen, die sich nur danach sehnen, dass endlich jemand vorbeikommt. Die Ernte ist tatsächlich reif. Und ich habe angefangen, Buchevangelist zu sein, und ich möchte euch ein paar Erfahrungen aus dieser Arbeit mitgeben, damit ihr sehen könnt, wie die Ernte tatsächlich reif ist. Und diese Erfahrung soll nicht einfach aus den letzten 10 Jahren weit zurückliegen, sondern ich möchte euch Erfahrungen weitergeben, die aktuell sind. Damit ihr seht, dass die Ernte auch heute noch reif ist. Ich war im Winter jetzt war ich mit einem Buchevangelisten unterwegs und ich habe Also wir hatten wirklich einen harten Tag. Also ich erkläre vielleicht noch kurz, was Buchevangelisten sind. Das sind Menschen, die Bücher verkaufen, und zwar von Haus zu Haus, die bei den Leuten klingeln und halt Bücher im Gesundheitsbereich, christliche Bücher, Kinderbücher den Menschen so von Haus zu Haus verkaufen, um dadurch auch den Menschen eigentlich das Evangelium weiterzugeben, um mit ihnen zu beten, Gespräche zu haben und ihnen die frohe Botschaft mitzuteilen. Und ich war da mit einem Buchevangelisten unterwegs und wir haben gearbeitet. Es war der erste so richtig kalte Tag in diesem Winter und es war richtig mühsam. Und die Leute, die waren einfach auch mühsam. Und wir haben am Morgen gearbeitet und wir haben einfach nichts verkauft. Kaum ein Gespräch gehabt. Und dann habe ich schon gedacht, oh Mama Mia. Ja, es gibt solche Tage und diese Arbeit ist nicht immer einfach einfach. Es gibt auch manchmal harte Phasen. Und dann sind wir am Nachmittag wieder rausgegangen und auch da war es wieder sehr mühsam und wir haben nichts verkauft bis um etwa 4 Uhr. Und dann um circa 4 Uhr, da konnten wir eine Kinderbuchserie verkaufen, die neue über die Bibliothek, ihr kennt sie hoffentlich alle, an eine Großmama, die für ihre Enkelkinder gekauft hat. Und dann war ich schon mal froh und das war auch gerade so der Schluss vom Quartier. Wir hatten da alle Häuser eigentlich da besucht und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir zurück, um in ein neues Quartier zu gehen. Und als wir so zurückliefen, da sahen wir auf einmal vor einem Haus ein Auto stehen, wo vorhin niemand da war. Und wir dachten, ja komm, da gehen wir doch nochmals hin und schauen, wenn jetzt jemand zu Hause ist. Und dann haben wir geklingelt und tatsächlich, es kam ein Herr heraus, so circa 50 würde ich schätzen. Und wir zeigten kurz die Bücher, aber der war überhaupt nicht interessiert und so. Und er sagte, ja, nee, das interessiert mich nicht, so Gesundheit und so, es ist schon spannend, aber ich würde nie ein Buch kaufen. Und dann habe ich eher so humorvoll noch so gesagt, ja, Sie können das ja jemandem zum Geburtstag schenken. Und dann sagt er, ja, er feiere eben keinen Geburtstag. Und da hat es bei mir schon so Klick gemacht, weil ich weiß, dass Zeugen Jehovas keinen Geburtstag feiern. Und dann habe ich halt so ein bisschen nachgefragt und gefragt, darf ich fragen, also warum Sie keinen Geburtstag feiern? Und dann hat dieser Mann gesagt, ja, wissen Sie, ich war früher mal bei den Zeugen Jehovas, aber irgendwie haben dann für mich ein paar Dinge nicht gepasst und da habe ich mich wieder distanziert, aber ein paar Dinge, die gut waren, die habe ich natürlich behalten. Eben, dass er zum Beispiel keinen Geburtstag feiert. Und so sind wir auf ein geistliches Gespräch gekommen. Und in diesem Gespräch hat dieser Mann immer wieder gesagt, ja, wissen Sie, das Wichtige ist einfach, dass man die Gebote Gottes hält, die 10 Gebote, immer wieder betont. Und es hat mich einfach gekitzelt und dann habe ich halt gefragt, ja, das heißt, Sie halten auch den Sabbat am Samstag? Und er so, ja, und ich so, ja, wir auch. Und da hatten wir ein wirklich geniales Gespräch mit diesem Mann und er geht in keine Gemeinde, macht das einfach für sich mit seinem Sohn zusammen und wir konnten auch Kontakt austauschen. Er ist offen, eben für auch zusammen die Bibel zu studieren und das war einfach genial. Er hat dann auch für seinen Sohn den großen Kampf noch gekauft und wir durften zusammen beten und das war so eine geniale Begegnung. Und dann sind wir weitergelaufen und beim nächsten Haus, da stand wieder ein Auto vor dem Haus. Und vorhin war niemand zu Hause und wir dachten, ja, jetzt gehen wir wieder hin. Und da war tatsächlich schon so ein Mann, es war schon dann, also Dämmerung, Abend, war ein Mann im Garten und wir haben ihn angesprochen und haben halt Gesundheitsbücher gezeigt und der hat gesagt, nee, er fliegt jetzt dann gleich nach Spanien und wohnt dann dort und er könne das nicht gebrauchen und das interessiert ihn nicht so. Und irgendwie, ich wollte halt einfach noch mehr zeigen, ich wollte jetzt da nicht einfach Schluss machen und einfach so out of the blue, so ein bisschen mit der Haustür ins Haus gestürzt, habe ich die Entscheidungsserie gezeigt, der Kommentar zur Bibel von Ellen White. Und auf einmal blüht dieser Mann auf und sagt, boah, das ist ja richtig genial und ja, das müsste er sofort haben. Und dieser Mann, es hat sich dann herausgestellt, er war auch bei den Zeugen Jehovas, bis er erfahren hat, dass mal ein Kind gestorben ist, weil es keine Bluttransfusion gemacht hat. Und dann fand er das ein bisschen skurril und hat sich wieder davon abgewendet. Aber das war ein Mann, der war richtig offen für geistliche Sachen und der hat die ganze Entscheidungsserie auf Italienisch bestellt. Und war so dankbar darüber. Die Frau ist dann noch gekommen und wir hatten ein super Gespräch. Und dann sind wir weitergegangen. Es war dann wirklich schon fast Abend und ein paar Häuser später, da stand kein Auto vor dem Haus, aber das Licht brannte drinnen, wo vorhin niemand war und wir dachten, ja komm, gehen wir nochmals klingeln und da sind wir klingeln gegangen und da war eine junge Mama und die hat wieder die ganze Kinderbuchserie gekauft. Und das fand ich so genial, weil einfach alle Facetten dieser Arbeit so ein bisschen zum Ausdruck kamen an diesem Tag. Es war dieser harte Morgen, der Anfang des Nachmittags, einfach, wo es schwierig war, wo man durchhalten musste. Doch dann hat Gott nicht nur geniale Erfahrungen mit Menschen uns geschenkt, wo wir über geistliche Themen reden konnten, sondern Gott hat auch den finanziellen Segen dazu gegeben. Und das ist das, was die Buchevangelisation ausmacht. Man kann arbeiten für Gott, aber man verdient gleichzeitig sein eigenes Geld, um leben zu können. Was für eine geniale Idee, die Gott da ins Leben gerufen hat. Oder im Sommer sind immer Studenten unterwegs und im vergangenen Sommer, da waren wir in Altdorf, also in Uri, und wir waren da unterwegs und ein Student, der hat einen jungen Mann getroffen und die sind auf ein geistliches Gespräch gekommen und der Mann hat ihm gesagt, du, ich muss dir was zeigen. Und dann hat er ihm eine PowerPoint-Präsentation gezeigt auf dem Computer und wisst ihr, wie viele Folien das waren? 1110 Folien. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange das geht? Und mir hat der Kollege gerade letzthin gesagt, dass er die ihm nicht nur einmal, sondern zweimal gezeigt hat. Aber jetzt, und das müsst ihr euch geben, das fing so an. Am Anfang ging es um das Wort Gottes, dass das die Bibel ist, dass das ganze Wort von Gott ist, inspiriert für die Menschen, dass das Wahrheit ist. Dann ging es um die Gottheit, also Gott Vater, Gott Sohn, Gott der Heilige Geist. Und dann kam der Erlösungsplan, der große Kampf zwischen Gut und Böse, dann die 10 Gebote, der Sabbat, dann das Heiligtum, die unsterbliche Seele, dass es die nicht gibt, sondern dass die Toten tot sind, dass es keine Hölle gibt, dann die ganze Prophetie, dann der Geist der Weissagung, dann die 3 Engelsbotschaft, alle adventistischen Themen von einem Mann, der überhaupt kein Adventist ist. Und mein Student saß da und sagt immer, ja, das glaube ich auch, ja, das sehe ich auch so, ja, das glaube ich auch. Da sind Menschen da, die sehnen sich nur danach, dass endlich jemand vorbeikommt. Und dieser Mann hat ihm dann gesagt, der Student hat ihm dann die Entscheidungsserie gezeigt von Ellen White. Und der Mann hat ihm dann gesagt, ja, wissen Sie, du musst da und dort hingehen und da ist auch noch eine ältere Frau und die ist auch so ein Ellen White-Fan, also so eine Person, die Ellen White kennt. Und da sind Menschen da, die sich nur danach sehnen, dass endlich jemand vorbeikommt. Im selben Sommer hat eine Studentin innerhalb von einer Woche zweimal eine Person getroffen, die am selben Tag dafür gebetet hat, dass doch heute jemand vorbeikommt. Und Gott tut so viele Dinge immer wieder, wenn man draußen ist, erlebt man es. Und ich bin einfach so dankbar für diese Arbeit, dass wir sie machen können, dass auch ich sie machen darf, weil ich sehe, dass man dadurch so bereichert wird. Und weil Gott sie gebrauchen möchte, damit die Menschen, die da draußen leben und nur darauf warten, dass ihnen endlich jemand das Evangelium mitgibt, dass jemand von uns doch auch dort vorbeigehen kann. Jesus damals, er erklärte dieses Prinzip den Jüngern von der Ernte und von der Saat. In Vers 36, in Kapitel 4, da sagt er, der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr, ein anderer ist es, der da sät und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in die Arbeit eingetreten. Jesus war damals der große Sämann. Er war derjenige, der das Evangelium den Menschen weitergebracht hat. Aber ihm war es nur ganz, ganz selten vergönnt, dass er tatsächlich auch ernten durfte, dass er erleben durfte, wie Menschen ihr Leben Gott übergeben. Die Jünger waren diejenigen, die ernten durften. Da, als dann an Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde und viele Menschen sich zu Jesus bekannt haben. Für mich sind auch die Buchevangelisten Menschen, die säen. Es sind Menschen, die von Haus zu Haus, von Mensch zu Mensch gehen, um da einen guten Gedanken, da ein Gebet, da ein gutes Wort zu säen, um den Menschen gute Bücher zu bringen, Saat zu streuen, die irgendwann mal aufgehen wird. Und vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere hier drin auch im Herz gedrungen und denkt, das möchte ich eigentlich auch machen. Ich möchte auch so für Gott arbeiten. Mir ist klar, nicht jeder kann Buchevangelist sein, nicht jeder hat diese Gaben, diese Fähigkeiten. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der diese Arbeit gerne machen möchte. Und doch brauchen wir auch alle anderen. Denn ein Buchevangelist hat nicht Zeit, all die Kontakte, die er von Haus zu Haus trifft, zu betreuen und Bibelstunden zu geben oder Seelsorge zu machen. Die Zeit hat er nicht. Er kann nicht 50 Personen aufs Mal betreuen. Dafür brauchen wir auch euch als Gemeinde. Auch ich verstehe, auch ihr könnt ja nicht 50 Leuten Bibelstunden geben. Auch ihr arbeitet ja. Aber der Gedanke ist, wenn jeder von uns vielleicht 2, 3 Leuten Bibelstunden gibt oder Kontakte pflegt, die offen sind fürs Evangelium. Wie viele Menschen könnten da fürs Himmelreich gewonnen werden? Wie viele Menschen könnten die frohe Botschaft annehmen? Wir brauchen euch als Gemeinde, damit die Saat, die durch die Buchevangelisten ausgestreut wird, damit die auch geerntet werden kann. Und wir haben auch hier in der Umgebung Buchevangelisten, die täglich von Haus zu Haus gehen, trotz Alter, aber mit sehr viel Freude. Und dafür bin ich dir sehr dankbar, Annelies. Und vielleicht gibt es ja bald noch mehr Leute, die diese Arbeit machen wollen. Das, was ich glaube, ist, oder den Wunsch, den ich habe, ist, dass wir alle von diesem einen Gedanken beseelt werden können, den auch Jesus drängte, Tag für Tag zu den Menschen zu gehen. Nämlich den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. Nämlich dieser Gedanke, dass nicht eine Seele, nicht ein Mensch, der gerettet werden könnte, dass nicht ein Mensch verloren geht, sondern dass jeder, der Jesus annehmen kann, gerettet wird. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Gedanken von morgens früh bis am Abend in unserem Herzen bewegen können. Damals, in dieser Geschichte, durfte Jesus diese Freude erleben, zu erfahren, was es bedeutet, dass Menschen ihn annehmen. In Vers 39 heißt es dann, aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen, und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Was für ein Zeugnis dieser Menschen, was für eine Freude für Jesus, zu erleben, wie diese Menschen erkennen, das ist der Messias der Welt, der Retter, der diese Welt erlösen wird. Möge auch in unserem Leben, möge es oft diese Momente geben, wo wir diese Freude erleben können. Amen.